Wir haben gerade die Karwoche, beschäftigen uns in Gedanken mit dem, was dort am Kreuz geschehen ist. Und die Kinder haben uns gerade vorgeführt, dass jeder so seine Meinung über Jesus hat. Und so ziemlich niemand kann an Jesus einfach so vorbeigehen. Jeder hat eine Meinung über Jesus und eine Haltung zu ihm. Und meine Frage, mit der ich mich in diesem Jahr besonders beschäftigt habe, was ging in Jesus selbst vor? Was geht in seinem Herzen vor? Und beim Lesen der Texte zur Karwoche fiel es mir auf, dass Jesus sein Herz am allermeisten dort geöffnet hat, wo er mit seinen Jüngern das Abendmahl gefeiert hat oder das letzte Passafest gefeiert hat. Dort zeigte sich, wie das Herz Jesu ist, was sein Herzensanliegen ist. Er hat diese Feier sorgfältig vorbereitet. Er hat seinen Jüngern genau gesagt, wo das gefeiert werden soll, wie sie das vorbereiten sollen, wo der Abendmahls- oder der Passafeiersaal ist. Und sie gingen hin und fanden das so, wie er es angekündigt und gesagt hatte, und bereiteten alles vor. Und dann heißt es in Lukas 22, Vers 15 und 16, und er sprach zu ihnen: Mich hat herzlich verlangt, dieses Passa mit euch zu essen, ehe ich leide. Denn ich sage euch, ich werde künftig nicht mehr davon essen, bis es erfüllt sein wird im Reich Gottes. Hier öffnet Jesus sein Herz, hier spricht er über Gefühle. Mich hat herzlich verlangt, hier ist die Rede von einem ganz, ganz starken Gefühl. Ja, und wenn wir im Griechischen hineinschauen, dann finden wir dort, dass Johannes oder Lukas das stärkste Wort für Verlangen, für Sehnsucht ausgesucht hat in der griechischen Sprache, um das zu beschreiben, was in Jesus ist. Jesus hat es ganz stark zum Ausdruck gebracht, dass er eine ganz mächtige Sehnsucht hatte. Das Wort Epithymia wird hier verwendet, und das ist immer, steht immer für ein leidenschaftliches Verlangen, für eine unbändige Sehnsucht. Ja, wir finden im Deutschen nicht so richtig die Worte dafür, und deswegen heißt es in manchen Übersetzungen: Mit Verlangen habe ich verlangt, oder ich habe herzlich, oder mich hat es herzlich verlangt. Ja. Mit einer großen Sehnsucht verlangte ich, mit euch das Passamahl zu feiern. Hast du schon mal so ein Verlangen gehabt? Eine starke Sehnsucht? Ich denke, die meisten von uns werden sich erinnern an so eine starke Sehnsucht irgendwo aus den Zeiten der Verliebtheit. Ja? Eine starke Sehnsucht danach, mit dem Menschen zusammen zu sein, den ich liebe, in den ich verliebt bin. Ja, man kann fast nichts an nichts anderes denken. Man möchte unbedingt und möglichst bald, möglichst real mit dem Menschen zusammen sein, mit dem man liebt. Vielleicht kann das so ein kleiner Ausdruck der Sehnsucht sein, von der hier die Rede ist. Oder vielleicht hast du schon mal als Kind zu Hause gewartet, wann endlich der Vater oder die Mutter nach Hause kommt. Ja, du sitzt da und die Zeit ist verstrichen, wo sie kommen sollten, und sie sind nicht da, und du wartest, du kannst fast nichts anderes mehr denken. Kannst du dich erinnern an die Kindheit oder Kinder? An Situationen, wo man das so sehr herbeigeht: wann endlich sind sie da? Ja. Dieses Verlangen danach, dieses Sehnsucht danach, um die geht es hier. Oder etwas herbeigesehnt, dass sich etwas im Leben ändert. Dass endlich Ferien kommen, ach, die sind ja schon da, ja. Dass endlich Ferien kommen, darauf wartet man, ja, und ersehnt das. Oder der Urlaub. Oder vielleicht ein Abschluss. Kann ich die Schule abschließen? Ja, und dann habe ich das Ziel erreicht. Wann kann ich das? Jetzt habe ich schon 3-4 Semester länger studiert als die Regelstudienzeit. Wann endlich kann ich es hinter mich bringen und dann ins Berufsleben steigen? Vielleicht eine Veranstaltung oder eine Reise, ein bestimmtes Event, Ja, wir sehen es uns herbei und wir machen uns einen Countdown und fangen an, die Tage rückwärts zu zählen. Wann ist das endlich soweit? Oder eine Versöhnung, eine Spannung in der Beziehung, eine Feindseligkeit, eine Spannung zu einem Menschen, der mir ganz, ganz wichtig ist. Und ich sehne mich so sehr die Versöhnung herbei. Verschiedene Situationen, die wir kennen. Und was ist deine stärkste Erfahrung dieser Sehnsucht oder dieses Verlangens? Verdopple das nochmal, und das ist ungefähr das, wovon Jesus hier redet. Mich hat herzlich verlangt, ich habe mit großer Sehnsucht mich danach ausgestreckt, herbeigesehnt. Was hat er denn sich herbeigesehnt? Dieses Passamal mit euch zu essen, ehe ich leide. Jesus hat es sich so stark herbeigesehnt, mit seinen Jüngern dieses Passamal zu feiern. Was ist das Besondere an diesem Passamal? Passamal ist ja keine Neuerung. Passamal wurde schon über 1000 Jahre lang gefeiert. Passamal gehörte ganz fest zum Volk Israel. Und ganz sicher hat Jesus von Kindheit auf jedes Jahr das Passafest gefeiert. In Israel war das größte Fest schlechthin. Es war undenkbar, Israelit zu sein, Israel zu sein und das Passa nicht zu feiern. Das war das Jahresfest. Die Erinnerung daran, wie Gott sein Volk aus Ägypten herausgeführt hat, die dem Tod preisgegeben wurden. Sie waren drauf und dran, vernichtet zu werden. Denn ihre Kinder, ihre männlichen Kinder sollten alle umkommen. Das war der Beschluss des Pharao damals. Damals ging eine Strafe über Ägypten und alle Erstgeborenen in ganz Ägypten starben, sowohl bei Menschen als auch bei Tieren, nur nicht bei den Israeliten, und zwar bei denen, die ein Lamm geschlachtet hatten und mit diesem Blut die Türpfosten bestrichen haben. Dort ging der Würgengel vorbei. Und seit damals wussten sie, dass es bei Gott diesen stellvertretenden Tod gibt. Dass wenn ein Tier stirbt, der Mensch nicht sterben muss. Für die Sünden, die er begangen hat. Jahrhundertelang hatte Gott in seinem Volk diesen Begriff des stellvertretenden Todes geprägt. Nun stand Jesus kurz davor, den wahren Sinn von diesem Passafest zu verwirklichen. Ja, die Israeliten wussten, dass ein Messias kommen soll. Sie wussten, dass er die Sünde hinwegnehmen wird. Sie wussten, dass das Blut der Tiere, der Opfer, die Sünde nur bedeckt, aber nicht beseitigt. Das wird Jesus sein. Jesus hat sich so sehr danach gesehnt, dieses letzte Passafest mit seinen Jüngern zu feiern. Hier kommt die Geschichte zu ihrem Höhepunkt. Hier ist das wichtigste, zentrale Ereignis der ganzen Menschheitsgeschichte, das kurz bevorsteht. Jesus, das Lamm Gottes, wird das Opfer sein, das die Sünde hinwegnimmt. Und hier, bei diesem Passafest, will Jesus mit seinen Jüngern zusammen sein. Er will sie darauf vorbereiten. Er will das, was er mit diesem Opfer bewirken will, mit ihnen teilen. Er will es ihnen ankündigen und sich damit von ihnen verabschieden. Er sagt es ausdrücklich. Mich hat herzlich verlangt, dieses Passamal mit euch zu essen. Dieses Passamal mit euch zu essen. Warum? 12 Männer. Die Männer, die Jesus ausgewählt hat, dass sie bei ihm sind und dass er sie später aussendet. Die Männer, die seit 3 Jahren mit ihm ständig unterwegs waren, Tag und Nacht, wo auch immer, sie waren dabei, sie haben alles miterlebt. Sie kannten Jesus wie kein anderer. Und genau mit ihnen will Jesus dieses Passamal feiern. Warum ist das so? Jesus erklärt das bei diesem Passamal. Er zeigt deutlich, dass er selbst als Gottes Sohn, dass Gott als Vater und Sohn und Heiliger Geist, dass sie von ihrem Wesen her Gemeinschaftswesen sind. In dem Sinne ist Gott nie allein gewesen. Er ist immer zumindest zu dritt. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und immer wieder, gerade bei diesem Passafest, kommt Jesus darauf zurück. Er erklärt seinen Jüngern immer wieder in verschiedenen Bildern, in Worten, in Handlungen: Mein Vater und ich sind eins und ich will, dass ihr eins mit uns seid. Gott ist von seinem Wesen her ein Gemeinschaftswesen. Es gehört zu ihm, Gemeinschaft zu haben und Gemeinschaft zu suchen. Und Gott sucht diese Gemeinschaft mit den Menschen. Zum Beispiel in Johannes 14, Vers 9 heißt es: Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Wie kannst du sagen, sagt er zu einem der Jünger, zeige uns den Vater. Glaubst du nicht, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist? Die Worte, die ich zu euch rede, rede ich nicht aus mir selbst. Und der Vater, der in mir wohnt, der tut die Werke. Die Gedanken, die Worte, die Werke, sie sind immer gemeinsame Gedanken, gemeinsame Worte, gemeinsame Taten. Jesus sagt, es bin nicht ich, der sagt, das sind wir, oder das ist, was mein Vater sagt, das sage ich auch. Das, was ich tue, das tut der Vater. Sehen eine totale Einheit zwischen dem Sohn und dem Vater. In Kapitel 16, übrigens, Johannes verwendet ganze 5 Kapitel, um zu beschreiben, was in diesem Abendmahlsaal vorgeht. Es lohnt sich wirklich, das einmal aufmerksam durchzulesen. Das ist alles in einer Feier passiert. Alles, was Jesus dort sagt, war in im Laufe dieses Passafestes gesagt worden. Da bekommt das Ganze wieder eine neue Brisanz. Johannes 16, Vers 13. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, so wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Und er wird nicht aus sich selbst reden, haben wieder die gleichen Aussagen, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, ist mein. Und hier sehen wir, ja, das, was dem Vater gehört, gehört Jesus. Der Heilige Geist wird das, was Jesus gehört, uns sagen. Sie werden immer alle drei in Übereinstimmung miteinander reden und handeln. Und irgendjemand, irgendwann, Gott den Vater, den Sohn Jesus Christus, den Heiligen Geist auseinandernehmen will, sie trennen will voneinander, er vergeht sich an dieser Gemeinschaft und der Einheit Gottes. Deswegen betet Jesus, dass diese Gemeinschaft auch uns mit hineinnimmt. Er bittet seinen Vater in Johannes 17, Vers 21, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Also, Gemeinschaft ist nicht nur etwas Typisches für Gott, sondern auch etwas Typisches für seine Jünger. Es wird zum neuen Wesen seiner Jünger, wenn der natürliche Mensch von Natur aus selbstbezogen ist. Er braucht die Gemeinschaft für sich, aber es ist nicht seine Natur, dass er sich hinein investiert in die Gemeinschaft und das selbstlos macht. Das ist das Wesen der neuen Natur, die Jesus gibt. In ganzen 5 Kapiteln berichtet uns Johannes, wie Jesus in verschiedenen Formen deutlich macht, dass das Haupterkennungszeichen der Jünger Jesu die wahre Liebe zueinander ist. Hier fallen diese Worte, die in Johannes 13, 34 und 35 stehen. Hier sagt Jesus zu ihnen: Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Ist das wirklich neu? Ist das nicht schon ein Gebot des Alten Testamentes? War das nicht schon bekannt? Klingt das bei uns nicht in den Ohren? Liebe deine Nächsten wie dich selbst? Ja, das kennen wir. Was ist denn neu an diesem Gebot? Habt einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Aber das ist noch eine Kategorie höher. Nicht liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern liebe deinen Nächsten, wie ich dich geliebt habe. Und wenn wir an Jesus heute denken, so wie er sich selbst hingibt zu unserer Erlösung, wenn wir an sein Sterben, an seinen Tod denken, dann begreifen wir, er liebt uns noch viel mehr als sich selbst. Das ist ein neuer Maßstab, der uns gegeben wird für die Liebe zueinander. Natürlich entsteht bei uns gleich die Frage, ja, kann man denn Liebe gebieten, kann man Liebe befehlen? Liebe macht Gott hier, hat er gemacht im Alten Testament, macht Jesus hier, wenn er zu seinen Jüngern redet, beim Passafest. Dieses Gebot, neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt, wie ich euch geliebt habe. Wir haben oft die Meinung oder den Eindruck, die Liebe muss irgendwie über mich kommen. Ja, entweder es kommt oder es kommt nicht. Ja, hat mich überkommen und dann habe ich so ein starkes Gefühl und dann liebe ich. Und manchmal warten wir darauf, dass so eine Liebe mich überfällt. Und hier kommt uns so dieses Gebot entgegen: Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja, können wir das überhaupt? Können wir überhaupt lieben? Ja, sagst du, jeder Mensch hat Liebe, kennt Liebesgefühle, weiß, was Verliebtheit ist und was Schmetterlinge im Bauch sind und all diese Dinge. Ja, das kennt jeder Mensch. Ein Gefühl, ich brauche dich, um glücklich zu sein, das kennt jeder Mensch. Aber Liebe zu Menschen, so wie Jesus uns geliebt hat, woher nehmen wir sie? Und hier sind wir wieder bei Jesus, bei ihm. Er selbst ist Liebe. Johannes, der uns diesen Text hier schreibt, schreibt in seinem Brief, ja, mehrfach, denn Gott ist Liebe. Das ist sein Wesen. Paulus schreibt davon, dass diese Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist durch den Heiligen Geist. Heiliger Geist ist Gott. Gott ist Liebe. Der Heilige Geist wurde in unsere Herzen ausgegossen, damit ist Liebe in unsere Herzen ausgegossen. Deswegen, jeder, der den Heiligen Geist hat, hat Liebe. Also es ist weniger wichtig zu beten, Gott, schenk mir Liebe, gib mir Liebe. Es ist viel wichtiger, diese Liebe jetzt umzusetzen, sie zu leben. Und Jesus macht nicht nur Worte, wenn er davon redet, sondern er sagt doch, wie das geht und zeigt es uns auch. Wir brauchen einander, um die Liebe miteinander auszuleben, damit sie offensichtlich wird. Jesus sagt, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Liebe braucht den anderen, damit sie offensichtlich wird, damit sie sichtbar wird. Sie bleibt nie bei sich selbst. Sie kommt nur zum Ausdruck zum anderen. Ja, und wie anders soll die Liebe sichtbar werden, wenn wir uns nie treffen? Ja, deswegen ist die Gemeinschaft für Jesus so wichtig. Hier bei diesem Passafest kam seine Liebe in verschiedenen Formen zu seinen Jüngern zum Ausdruck. Und das ist es auch der Grund, warum wir auch unsere Gemeinschaft miteinander brauchen. Nein, nicht um Liebe zu bekommen, sondern um Liebe geben zu können, brauchen wir einander. Wir sind nicht eine Gemeinschaft von liebesbedürftigen Menschen, die zusammenkommen, um möglichst viel von dem anderen zu erhalten, sondern wir kommen zusammen, um möglichst viel dem anderen zu geben. Warum? Weil der Geist Gottes in unseren Herzen wohnt
weil die Liebe Gottes in unsere Herzen ausgegossen ist. Deswegen möchten wir einander sehen, einander haben, hier im Gottesdienst, im Gebetsgottesdienst, in den Kleingruppen, in verschiedenen Dienstgruppen. Wie sonst soll die Liebe Gottes zur Tat werden? Wie sonst soll sie zum Ausdruck kommen? Wie sonst soll sie erkennbar werden? Der Liebe suchen wir also nicht, unser sogenanntes Bedürfnis nach Liebe und Anerkennung zu befriedigen, sondern wir wollen, dass das neue Wesen in Jesus Christus deutlich zum Ausdruck kommt. Wir wollen durch diese Liebe einander auch zu Liebe anreizen. So sagt es der Hebräerbrief: Lasst uns aufeinander achten und uns zu Liebe und zu guten Taten anspornen. Lasst uns nicht unseren Zusammenkünften fernbleiben, wie es einigen zur Gewohnheit geworden ist, sondern ermuntert einander und das umso mehr, als ihr seht, dass der Tag naht. Es ist tatsächlich so, dass nur in der Gemeinschaft die Liebe Gottes auch zum Ausdruck kommt. Deswegen ist die Gemeinschaft für uns so wichtig. Deswegen möchten wir darin wachsen. Ich treffe am vergangenen Mittwoch eine Schwester unserer Gemeinde, wie sie unsere Küche im Konferenzraum oder beim Konferenzraum sauber macht, dabei fröhlich ist. Ich bedanke mich für ihren Dienst und sie meint, dass ich mit meinen 70 Jahren kann ich mir ganz so viel und flott, wie ich das früher getan habe. Aber was ich kann, das tue ich gerne. Das möchte ich für Jesus tun. Und das spornt auch mich an, das, was ich kann, zu tun. Das ermutigt auch mich. Die Liebe, so viel ich kann, mit der Kraft, die ich habe, mit der Zeit, die ich habe, auch anderen gegenüber zu zeigen. Genau daran möchten wir auch als Gemeinde wachsen. Jesus lehrt gottgemäße Gemeinschaft bei diesem Passafest. Er spricht ins Leben hinein. Die Gemeinschaft untereinander ist nicht spannungsfrei. Also Jesus hat herzlich verlangt, mit seinen Jüngern das Passamahl zu essen. Und nun sind sie da und essen miteinander. Und dann entsteht Streit. 12 Männer, die 3 Jahre mit Jesus waren, die ihn kennen, beim Passamahl streiten sie miteinander. Es gibt es auch in seinem Team, ja, bei Jesus, bei seinen Jüngern, bei den Allernächsten, die bei ihm sind. Was ist das Thema? Ja, wer das Sagen bei ihnen haben soll. Wer ist so der Größte, der Wichtigste, der Gewichtigste bei ihnen? Ich meine jetzt nicht, was die Waage sagt, das ist ja einfach zu lösen. Ja. Aber wer hat das gewichtigste Wort zu führen bei ihnen? Und Jesus ergreift diese Gelegenheit, diesen Streit, um eine weitere Lektion in wahrer Gemeinschaft zu geben. Er lehrt sie das Prinzip der dienenden Leiterschaft. Lukas 22, 24 und weiter. Es entstand aber auch ein Streit unter ihnen, wer von ihnen als der Größte zu gelten habe. Er aber sagte zu ihnen: Die Könige der Heidenvölker herrschen über sie und ihre Gewalthaber nennt man Wohltäter. Mit anderen Worten, wer am längeren Hebel sitzt, der regiert. Wer mehr Mittel hat oder wer mehr Macht hat, wer mehr Kraft und Power hat, der ist derjenige, der dann der Größte ist. Dann sagt er: Ihr aber sollt nicht so sein, sondern der Größte unter euch soll sein wie der Jüngste und der Führende wie der Dienende. Jesus widerspricht hier nicht dem Wunsch nach Wachstum und nach Größe. Er zeigt nur, wie der Weg aussieht. Ja, wenn du der Größte sein willst, ist es kein Problem. Nur das geht nicht so, nicht auf die Weise, wie es üblich ist in unserer Gesellschaft. Wer mehr Geld hat, wer mehr Einfluss hat, wer mehr Beziehungen hat, wer mehr Bildung hat oder was auch immer hat, der hat das Sagen. Jesus zeigt einen anderen Weg, der ihm entspricht, der Gott entspricht. dass wer der Größte sein will, einfach jede Gelegenheit zum Dienen ergreifen soll. Je mehr du dienst, desto größer bist du. Das ist so das Prinzip, was Jesus hier nennt. Er sagt das nicht nur, sondern er führt das auch gleich vor. Johannes berichtet uns darüber, wie Jesus das macht. Er macht das sehr anschaulich. Wir werden das jetzt nicht alle zusammen machen, aber Jesus machte damals auch alleine etwas, was den Jüngern eine Lektion sein sollte. Und das machte er mitten beim Mahl. Er stand auf, also die Jünger, so heißt es hier, ja, in Johannes 13. Und während des Mahls, als schon der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten, da Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott ausgegangen war und zu Gott hinging, stand er vom Mahl auf, legte sein Obergewand ab, nahm seinen Schurz und umgürtete sich. Also sie sind am Tisch, sie essen das Passahlamm, das ist gebratenes Lammfleisch mit bitteren Kräutern, mit Brot. Und mitten beim Essen steht Jesus plötzlich auf. Das ist etwas Ungewöhnliches und tut etwas, was man eigentlich ganz am Anfang des Abends tun sollte, am Anfang der Feier tun könnte. Er legt sein Obergewand ab, umschürzt sich, nimmt eine Schüssel mit Wasser und die Jünger liegen am Tisch und kniet bei dem Ersten nieder und fängt an, seine Füße zu waschen. Die Jünger, einige lassen es geschehen. Er wäscht dem einen die Füße und trocknet das mit seinem Schurz ab. Dann geht er zum nächsten, zum dritten, zum vierten. Und dann kommt er zu einem, der sich weigert. Es ist der Petrus, wie gewöhnlich. Petrus sagt, nein, das passt hier nicht. Ja. Jesus ist der Herr und der Meister. Er ist derjenige, der sie lehrt. Er ist der Angesehene, der Erhabene. Und er macht einen Dienst, den eigentlich ein Diener im Haus macht. Heiligt den Niederen dem Höheren. Und er weigert sich konsequent, sagt, nein, du wirst mir nicht die Füße waschen. Wie soll Jesus ihn dazu bringen, dass er ihm doch die Füße waschen lässt? Warum macht er das? Jesus sagt, Petrus, wenn du mich nicht an deine Füße heranlässt, wenn ich dir nicht die Füße waschen darf, dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Dann hast du keine Gemeinschaft mit mir. Dann hast du nicht Teil an dem, wie ich bin. Und das verändert Petrus' Sicht vollkommen. Und dann merken wir, was Gemeinschaft ausmachte für Jesus und auch für Petrus. Petrus sagt, nicht nur die Füße, auch die Hände, auch der Kopf, wasch mich ganz. Weil Gemeinschaft ist das, was ich will. Ich will Gemeinschaft mit dir. Jesus, ich will mit dir eins werden. Ich gehe auch in den Tod für dich. Egal, wo du hingehst, ich bin bei dir und untrennbar mit dir. Ich will das. An dieser Situation merken wir wieder, wie Petrus das aufgesogen hat, was Jesus vermittelt hat, dass er Gemeinschaft will. Er will, dass zu einer Einheit werden. Dieses Beispiel, das er ihnen gezeigt hat, das erklärt er. Vers 12 lesen wir, nachdem er nun ihre Füße gewaschen hat und sein Obergewand angezogen hatte, setzte er sich wieder zu Tisch und sprach zu ihnen, versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, der Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, so sollt auch ihr einander die Füße waschen, denn ein Vorbild habe ich euch gegeben, damit auch ihr so handelt, wie ich an euch gehandelt habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr, noch der Gesandte größer als der ihn gesandt hat. Wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Jesus gibt eine Lektion in dienender Leiterschaft. Er gibt eine Lektion im wahren Gemeinschaft. Er gibt eine Lektion über den Weg zur Größe. Er zeigt auf, wie Größe zum Ausdruck kommt im Dienst. Wie können wir das umsetzen? Ich weiß, heute ist das nicht so üblich, wenn Gäste kommen, dass man ihnen die Füße wäscht. Es ist sehr peinlich. Ich habe ein bisschen gegoogelt und diese Frage auch, allein schon, ob man die Schuhe ausziehen soll oder nicht, ist schon so eine Geschichte, wo man verschiedener Meinung ist, ob das gut ist, den Gästen dazu aufzufordern oder zuzulassen, dass sie ihre Schuhe ausziehen. Füße waschen ist etwas sehr Diskretes, Intimes, ist nicht so etwas Übliches, wie es damals war. Wie ist es heute? Ich habe in der Biografie von Robert Chapman gelesen, seine Biografen berichten, Robert Chapman war eigentlich ein adeliger, ein reicher Mann, der dann irgendwann seinen ganzen Besitz verkaufte und in eine Arme gab und in ein Armenviertel zog und dort ein Haus erwarb, um Gäste aufzunehmen. Ein kleines, sehr einfaches Haus, aber er wollte immer möglichst viele Gäste haben. 70 Jahre lang lebte er in diesem Haus und predigte 70 Jahre lang in diesem Ort auf den Straßen und wurde gerade dadurch bekannt, wie hingegeben und selbstlos er lebte und diente. Er nahm gerne Gäste auf und hatte nur eine Bedingung. Sie brauchten nichts zu bezahlen, aber sie mussten ihre Schuhe und ihre Stiefel vor die Tür stellen, wenn sie ins Bett gingen, wenn sie schlafen gingen. Er hatte die Angewohnheit, frühmorgens um 3:30 aufzustehen und dann eine Zeit mit dem Herrn zuzubringen und dann die ganzen Schuhe und Stiefel einzusammeln und sie zu putzen und wieder zu verteilen. Und als ein Adeliger, ein Mensch, der wusste, wo er herkommt, sich dagegen wehrte, sagte, nein, du sollst nicht mir nicht die Stiefel putzen. Ja? Ich weiß, wer du bist und wo du herkommst. Dann antwortete er ganz bestimmt, nein, das werde ich machen. Jesus hat uns gezeigt, ein Beispiel gegeben, dass er die Füße gewaschen hat. Heute wäscht man nicht die Füße und dieser braucht die Stiefel und die Schuhe zu putzen, kommt, dem braucht Jesus am nächsten und deswegen will ich das tun. Er hat so seine Gäste behandelt. Ich habe erfahren, dass es so etwas auch in Hotels gibt, ja? Dass man dann nachts die Schuhe vor die Tür stellen kann und sie werden dann über Nacht geputzt und wieder vor die Tür gestellt, allerdings nur in der gehobenen Klasse. Und das machen dort dann die Schuhservice-Angestellten. Ich habe nirgends gelesen, dass der Hotelmanager oder Hotelbesitzer das selber macht, ja, dass er die Schuhe putzt. Das wäre so etwas in der Richtung. Schuhe putzen könnte sowas wie Füße waschen sein. Wie können wir heute zum Ausdruck bringen, dass wir gerne dem anderen dienen? Eine Möglichkeit ist zum Beispiel, ich übergebe oder überlasse meinen Stammplatz hier einem anderen. Ja, ich bin schon, 2002 haben wir gebaut, 16 Jahre, hier sitze ich hier auf diesem Platz und das ist mein Platz, mein Recht hier darauf zu sitzen. Und wenn ein anderer da sitzt, stehe ich so lange dabei, bis er weggeht und ich mich setzen kann. Nein, also habe ich noch nicht beobachtet. Ich bin bereit, den jedem anderen zu überlassen. Besonders, wenn jemand Neues kommt, dann gebe ich ihm meinen Platz. Oder ich parke als Gastgeber außerhalb, weil die Parkplätze hier, die sind begrenzt. Und ich möchte gerne, dass unsere Gäste hier parken können, also parke ich außerhalb. Es sei denn, ich bringe jemanden, der gehbehindert ist oder etwas abzuladen hierhin mit. Aber ich suche nach Möglichkeiten, wie ich von meinem Recht abtreten kann und einem anderen vorlassen kann. Ich helfe in der bei der Tafel. Wir laden die Menschen hier aus unserer Umgebung ein, hier etwas für ihre Familie, für sich selbst mitzunehmen, die minderbemittelt sind. Und wir machen nicht einen Service für sie nach der Mutter, wir Bessergestellten schenken euch etwas, sondern wir behandeln sie mit Respekt und mit Liebe und wollen ihnen auf diese Weise dienen. Das ist vergleichbar mit dem Füße waschen. Wenn jemand krank geworden ist, ausgefallen ist, dann halte ich die Augen offen, wo kann ich in seinen Dienst einspringen und ihn unterstützen, mit auffangen. Nein, das ist nicht meine Pflicht, das ist richtig. Ist vielleicht auch nicht so meine größte Stärke, auch nicht unbedingt mein Bereich. Ja. Aber da ist gerade jetzt Hilfe nötig, dann bin ich bereit, auch dort einzuspringen. Bin mir nicht zu schade, anderen zu dienen, auch wenn es bedeutet, die eigenen Interessen, die eigenen Präferenzen etwas zurückzustellen. Ja, diene den Kindern in der Sonntagsschule, in der Kinderbetreuung und allen anderen Gruppen, putze das Haus hier, die WCs, damit die Gäste sich auch nach dem Gebrauch beim nächsten Besuch noch wohlfühlen. Füße einander waschen, Gemeinschaft leben, indem wir einander dienen. Jesus zeigte das bei diesem letzten Passamahl, so funktioniert Gemeinschaft. Er hat eine Streitsituation gebraucht, um eine Lektion zu vermitteln. Jesus wusste genau, das ist meine letzte Gelegenheit. Das ist meine letzte Gemeinschaft mit meinen Jüngern. Was macht man, wenn man weiß, wir sehen uns das letzte Mal? Da sagt man die wichtigsten Dinge, nicht wahr? Deswegen ist das, was Jesus hier sagt, nicht einfach nur beiläufig so Gesagtes, sondern das, was er ihnen vermitteln wollte. Ich habe nur einige wenige Aspekte herausgegriffen, um die es hier geht. Und Jesus schließt diese Zeit, noch bevor sie in den Garten gehen, bevor das Passamahl zu Ende ist, noch für ein Gebet. Johannes 17 berichtet uns dieses Gebet. Dieses Gebet wurde in diesem Passamahlsaal oder im Abendmahlsaal, wo Jesus das Abendmahl einführte, dort wurde dieses Gebet, das als hohepriesterliches Gebet bezeichnet wird, gesprochen. Und Jesus bringt seine Anliegen vor den Ohren der Jünger zu seinem Vater. Johannes hat das für uns aufgeschrieben. Ich lese Verse 20 bis 24 und die sprechen für sich. Ich bitte aber nicht für die allein, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben werden. Wie geht's dir, wenn du diese Worte hörst? Glaubst du an Jesus? Glaubst du, so wie die Schrift das sagt? Bist du gläubig geworden durch das Wort der Apostel, der Jünger? Dann hörst du hier, dass Jesus für dich gebetet hat. Er hat für seine Jünger damals und für alle, die durch ihre Worte zum Glauben kommen werden, also auch für mich, für uns gebetet. Was für Gebetsanliegen hat er, wenn er für uns betet? Sondern auch für alle, welche durch ihr Wort an mich glauben werden, auf dass sie alle eins seien, gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir. Auf das soll sie alle eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf das sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen und damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Vater, ich will, dass wo ich bin, auch all die bei mir sind, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gemeinschaft und Einheit der Kinder Gottes ist kein Selbstzweck. Es ist nicht einfach nur so da, damit es sie gibt. Gemeinschaft und Liebe untereinander hat ihren Begründung nicht einfach darin, damit ich mich wohlfühle. Weil wir Menschen das gerne haben, dass ich so angenommen bin und Teil einer Gemeinschaft bin. Nicht das ist der Grund. Also wir haben hier Dinge gesehen, ja, die diese Gemeinschaft auch ganz schön gestört haben. Ja. Ja, da wird der Verräter genannt. Das ist ja nichts Schönes. Nichts Angenehmes. Das ist kein Wohlgefühl-Situation. Da hieß ein Streit. Da wird die Verleugnung von Petrus vorausgesagt. Hier wehrt sich Petrus gegen das Füße waschen. Nein, es geht nicht darum, dass es so eine Friede, Freude, Eierkuchen, Gemeinschaft, das ist alles so in Samt und weich und harmonisch. Und nicht darum geht es in dieser Gemeinschaft der Einheit, dass wir das haben wollen, sondern es geht darum, dass wir zu einer Einheit werden mit Jesus und seinem Vater. Er begründet das immer wieder hier. Ja? Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, so sollen sie auch eins sein. Oder gleich wie wir eins sind, ich in ihnen und du in mir, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen. Ja? Der Grund für die Einheit, in der wir leben wollen, ist die Einheit zwischen Vater und Sohn. Die Gemeinschaft, so wie sie zwischen dem Vater, dem Sohn und dem Heiligen Geist ist, in die hinein will Jesus uns hineinnehmen. Und diese Gemeinschaft geht es. Nicht einfach, wir lassen alles stehen und liegen, Hauptsache wir können zusammen. Sondern es geht darum, dass wir so denken, wie Gott denkt, das reden, was Gott redet und die Werke tun, die Gott tut. So hat Jesus das erklärt. Ich rede nicht von mir, sondern von dem, was der Vater sagt. Da kommt die Einheit her, da hat sie ihre Basis und das ist ihr Zweck, damit so die Botschaft Gottes in diese Welt hinausgeht. Zweimal nennt er hier dieses Ziel, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast, damit die Welt erkenne, dass du mich gesagt hast und sie liebst. Das ist die Zielsetzung Gottes. Gott will, dass seine Einheit, die er als Vater, als Sohn und Heiliger Geist lebt, dass sie hier in dieser Welt nachvollziehbar und sichtbar wird, dass wir in dieser seiner Einheit leben. Wir gedenken heute des letzten Passafestes von Jesus, des letzten Passamales, bei dem er das Abendmahl eingeführt hat, das wir heute miteinander feiern möchten. Jesus ging auf diese Feier mit der größt denkbaren Sehnsucht. Ihn hat es herzlich verlangt. Der größten Sehnsucht, die man sich vorstellen kann. Und noch größer als diese verlangte er nach dieser Gemeinschaft mit seinen Jüngern. Er setzte dieses Abendmahl dafür ein, um diese Gemeinschaft vor Augen zu führen, um sie wieder zu thematisieren. Es ist seine Sehnsucht, es ist sein Gebet, dass wir eins mit ihm sind und mit seinem Vater, dass wir eins miteinander sind und diese Einheit, die vom Vater und Sohn ausgeht, dass sie auch in unserer Mitte, in unserer Gemeinschaft deutlich und sichtbar wird. Daran wollen wir arbeiten, daran wollen wir als Gemeinde wachsen. Wenn wir heute hier das Abendmahl feiern, dann wollen wir zum Ausdruck bringen, ja Jesus, wir möchten dir ähnlicher werden und die Gemeinschaft so leben, wie du sie beim ersten Abendmahl damals vorgestellt hast. Amen.